Ich möchte mich gleich zu Beginn für die Einladung herzlich bedanken und auch für die einführenden Worte. Der Titel meines Vortrags, meines Kurzvortrags, verspricht wahrscheinlich mehr, als ich einhalten kann. Sie können sich vorstellen, dass wenn man über die Geschichte einer Institution schreibt und seien es nur über die Kernzeit von 7 Jahren, also 38, 45, dass man leicht auf einige 100 Seiten kommen kann. Ich habe versucht, einige, ja, wie ich hoffe, interessante Aspekte hier herauszugreifen und zu präsentieren. Die Geschichte der Nationalbibliothek in Wien in der NS-Zeit, also hier in den Jahren 1938 bis 1945, ist im Wesentlichen eine Geschichte der Tätigkeit von Dr. Paul Heigl, der bereits im März 1938 zum neuen Leiter der Institution ernannt wurde, sowie der von ihm betriebenen offensiven, ja manchmal aggressiven Erwerbungspolitik. Mir ist bewusst, dass es ein leichtes ist, die Untaten dieser Jahre in der Bibliothek an einem Toten abzuladen, aber die Geschichte dieses Zeitraums ist doch mit seiner Person aufs Engste verknüpft. Er hat sich auch, wie wir wissen, der Verantwortung durch Selbstmord im April 1945 entzogen. Wie bei anderen Bibliotheksgeschichten der NS-Zeit gerät man als Historiker in die eigenartige Lage, einen Bibliotheksdirektor dafür harsch zu kritisieren, wofür er unter normalen Umständen nur Lob ernten würde, nämlich die quantitative und qualitative Vermehrung des Bestands der eigenen Bibliothek. In der zur Verfügung stehenden Zeit möchte ich auf 3 größere Erwerbungsaktionen eingehen. Dies vor allem deshalb, weil der Oberstaatsbibliothekar Ernst Trenkler, einer der wichtigsten Mittäter, in seiner 1973 publizierten offiziellen Geschichte der Nationalbibliothek über die von Heigl initiierte und von ihm selbst mitgetragene Erwerbungspolitik den Mantel des Schweigens breitet und Heigl, wieder besseres Wissens, einen Persilschein ausstellt. Trenkler in seiner Hausgeschichte: Bei Enteignungen sei eine persönliche Einflussnahme Heigls schwer nachweisbar. Diesbezüglich bleiben mir 2 Stellen aus Briefen Heigls in Erinnerung. Zum Verständnis dieser Briefstellen sei vorausgesagt, dass Heigl seine Bibliothek unter anderem als Sammelstätte für Literatur aus Osteuropa auf- und ausbaute und ab April 1941 zum Kommissar für die wissenschaftlichen Bibliotheken in Jugoslawien ernannt wurde, was ihm unbegrenzte Möglichkeiten zur Bestandsvermehrung bot. Nebenbei bemerkt, war er ein masonischer Sammler und ein judaischer Sammler. Er hat in der Bibliothek selber solche Sammlungen angelegt. Anfang 1944 war Heigl nach dem erfolgreichen Raub der Bestände des Gezer-Kohn Verlags in Belgrad, des führenden serbischen Verlegers in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf dem Weg nach Triest an der Adria in der Operationszone Adriatisches Küstenland. Seinem Bibliothekarkollegen Hermann Gerstner schreibt er: Ich habe mittlerweile recht gute Erfolge aus Agram mitgebracht und hoffe auf der nächsten Fahrt, diesmal nach Triest gegen Ende des Monats, durch die Unterstützung des Hohen Kommissars Gauleiter Dr. Reiner und des höheren SS- und Polizeiführers SS-Gruppenführer Globocznik, die mich einluden, allerlei für die Nationalbibliothek ergattern zu können. Einige Monate später zieht Heigl als von Gauleiter Friedrich Reiner ernannter Dirigent des Raubzugs gegen die Bevölkerung von Triest und Umgebung Bilanz. Er frohlockt: Für Jürgens bleiben auf jeden Fall Massen. Dr. Adolf Jürgens, von dem wir gerade gehört haben, war, wie wir auch gehört haben, Leiter der Reichstauschstelle in Berlin, und nach der Befriedigung der Kärntner Wünsche sowie seiner eigenen Bedürfnisse hoffte Heigl seinem Freund Jürgens aus dem Judentempel in Triest allerlei zuschanzen zu können. Es ist von mehr als 100.000 Büchern die Rede. Obwohl sich Heigl über, in seinen Worten, Raffke-Typen unter den leitenden Bibliothekaren beschwerte, fällt es schwer, ihm nicht auch dieses Prädikat verleihen zu wollen. Der hier erwähnte Hermann Gerstner, der 1942 die Heeresbücherei in Belgrad übernahm, hatte sich auch mehrfach als Vermittler verdient, in Anführungszeichen verdient gemacht, unter anderem beim Abtransport der Bestände des aufgelösten Getzer Kohn Verlags. Nach einer konservativen Schätzung hat die Nationalbibliothek zwischen 1938 und 1945 circa eine halbe Million Objekte, vorwiegend Bücher, aus diversen Provenienzen übernommen und nicht, wie oft suggeriert wird, nur von der Gestapo. Auf diese ungefähre Zahl kommt man, wenn man große und mittelgroße Erwerbungen zusammenzählt. Zur Veranschaulichung nenne ich hier einige solche unrechtmäßige Erwerbungen. Großloge Wien, 35 Kisten Bücher, Notendrucker, Periodika. Oskar und Gerhard Ladner, ca. 6000 Bücher. Alfons Rothschild, mehrtausendbändige Bibliothek. Gottfried und Brigitte Bermann-Fischer, mindestens 2000 Bücher. Marco Birnholz, ca. 3.000 bis 4.000 Bücher, 30.000 Ex Libris. Schulverein Komensky in Wien, Schulverein Komensky ca. 120.000 Bücher, UB Belgrad nur ca. 1.000 Bücher, Tschechische Kulturhistorische Kommission Wien ca. 4.500 Bücher, Missionshaus St. Gabriel in Mödling ca. 60.000 Bände. Das sind nur einige wenige Beispiele. Zur Klarstellung, die Zahl ca. 500.000 ist hier nicht gleichbedeutend mit einsignierten Beständen. Denn es wurden lediglich ca. 15.000 Bände in den Druckschriftenbestand der Bibliothek aufgenommen. Und dass sich all diese Bücher am Ende des Krieges nicht mehr in der NB befanden, ist leicht erklärt. Viele, und wir wissen nicht genau wie viele, wurden als Geschenk oder Tauschexemplare an andere Bibliotheken des Reichs verschickt. Die Zahl der von der NB übernommenen Bücher wäre wesentlich größer gewesen, wenn Heigl einige Trophäen, um die er sich verbissen bemüht hatte, tatsächlich bekommen hätte. So etwa die 20.000 Bände umfassender Privatbibliothek Max Reinhardts im Schloss Leopoldskron in Salzburg. Die Bibliothek des Theresianums in Wien mit ca. 80.000 Bänden, die Bibliothek der Konsularakademie in Wien mit mehr als 8.000 Büchern, die 140.000 Bände der Bibliothek der Wiener Arbeiterkammer, diese Bibliothek kam im April 1938 schnellstens nach Berlin, oder die Bibliothek des Stifts Kloster Neuburg. So viel zur Größenordnung des Büchererwerbs. Ich komme nun zum ersten Themenkomplex, nämlich der Adolf-Hitler-Bibliothek bzw. der sogenannten Führerbibliothek, also einer neuen Universalbibliothek, die für Linz, die Wahlheimat des Führers, geplant war. Im Gegensatz zur umfangreichen Literatur über das für Linz vorgesehene gigantomanische Kunstmuseum bleiben im Fall der Bibliothek quellenbedingt noch viele weiße Flecken. So sind zum Beispiel die Katalogbücher, die die Bibliothekserwerbungen verzeichneten und in der Villa Castiglioni in Grundlsee angefertigt wurden, verschollen. Genauso wie die in den 1960er Jahren von Roxanne und Wanstall zitierten Tagebücher von Friedrich Wolfhardt, dem Leiter der entstehenden Führerbibliothek. Auf einen neuen Puzzlestein komme ich noch zu sprechen. Nach eigener Aussage Heigls lag ihm der Aufbau dieser Bibliothek, der Führerbibliothek, bereits seit seinem Dienstantritt im Jahr 1938 sehr am Herzen. Ja, seit diesem Zeitpunkt sammelte er Dupletten für den künftigen Bestand und hielt Ausschau auf mögliche Erwerbungen. Aber das war nicht sein einziges Motiv. Durch seine Vermittlerrolle suchte er die Gunst Hitlers und versprach sich nicht zu Unrecht einer Vermehrung der Bestände der eigenen Bibliothek. Als Dank zum Beispiel dafür, dass einiges von der für die Führerbibliothek beschlagnahmten Sammlung Rothschild für ihn, das heißt für die NB, abfiel, wollte sich Heigl mit dem Führer gutstellen. Im Jahr 1941 wurde im Sudan eine große Sammlung von Theaterstücken von privater Seite angeboten, eine Sammlung, von der sowohl die Nationalbibliothek als auch die Bibliothek in Linz profitieren könnten. Im Oktober 1941 schrieb er an den für die Linzer Bibliothek zuständigen Hans Posse Folgendes: Im Zusammenhang mit meinem Bestreben, am kommenden Aufbau der Bibliothek in Linz besonders mitzuarbeiten und dafür alle wertvollen Doppelstücke der Nationalbibliothek bereitzuhalten, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass mir unlängst eine schöne Kollektion von etwa 3000 Theaterstücken in Pressen zum Ankauf angeboten wurden. Ich stelle Ihnen anheim die mehr als 2700 gut erhaltenen Dramendrucke für Linz anzukaufen und bitte Sie mir kurz mitzuteilen, wenn Sie für die Sammlung, die dem Aufbau einer Theaterabteilung an der Linzer Bibliothek einen schönen Grundstock liefern würde, Interesse haben sollten. Ich würde dann die Verhandlungen mit dem Verkäufer entsprechend führen und Ihnen ein detailliertes Angebot zugehen lassen. Ich danke Ihnen nochmals für Ihr freundliches Eintreten für die Nationalbibliothek und hoffe, dass auch in Zukunft mit Ihrer so bewährten Unterstützung werde rechnen dürfen. Posse nahm das Angebot, die Bände zum Preis von 1,50 Mark pro Band zu kaufen, an. Sie wurden in Kisten verpackt und an die Studienbibliothek in Linz überstellt. Zur Zeit der einschlägigen Recherchen meinerseits für die Geschichte der Nationalbibliothek in der NS-Zeit war lediglich bekannt, dass das Angebot von einem gewissen Antiquar namens Dr. Rudolf Engel gekommen war. Engel, der sein Antiquariat von seinem Wohnort in Kirchberg am Wechsel südlich von Wien aus betrieb, war in den Kriegsjahren mehrfach im Umfeld der Nationalbibliothek mit Angeboten in Erscheinung getreten. Doch mehr über die Theatralie-Sammlung verrieten unsere einzige Quelle, die Protokollbücher der Nationalbibliothek, nicht. Außerdem fehlten die nachweisbaren Akten im Hausarchiv, sodass die Provenienz dieser Sammlung auch nicht ersichtlich war. Eine Suche nach dem Verbleib der Sammlung in den Akten der Studienbibliothek Linz blieb erfolglos und der Fall, sowohl die Provenienz der Sammlung als auch deren Schicksal, noch ungeklärt. So der Stand vor circa 6 Jahren. Die ursprüngliche Vermutung meinerseits, es handele sich hier um eine abgepresste oder geraubte Sammlung, hat sich in den letzten Monaten jedenfalls nicht bewahrheitet. Durch die von unseren Erkenntnissen angeregten Recherchen der Wiener Theaterwissenschaftlerin Brigitte Dahlinger wissen wir inzwischen, dass die Sammlung von 2972 Bänden mit rund 4500 Theatertexten und Libretti aus den Jahren 1750 bis 1930 aus dem Besitz des gebürtigen deutschen Schauspielers und Theaterhistorikers Otto Rub stammte, R-U-B, Rub. Als Nachbar Engels, wohnhaft in Grimmenstein und nicht Jude, hatte Rub den Antiquar beauftragt, der Nationalbibliothek nicht nur Briefe anzubieten, sondern auch die besagte Theatersammlung. Es liegen keinerlei Hinweise dafür vor, dass die Transaktion unter Druck zustande kam. Aber im Prinzip muss man sämtliche Werbungen dieser Zeit hinterfragen. Wir wissen inzwischen, dass die Sammlung während des Kriegs im Salzbergwerk Altaussee eingelagert war, später als herrenloses Gut galt und bis zum Ende der 1960er Jahre immer wieder zwischengelagert wurde. Die mir seinerzeit nicht bekannten Akten berichten, dass das Bundesdenkmalamt in Wien Anfang der 1950er Jahre mit der Sammlung, deren Provenienz bis vor wenigen Monaten unbekannt war, befasst war. Der konkrete Anlass: eine Anfrage aus Deutschland wegen einer Stifterbibliothek, die vermisst wurde. Also eine wertvolle Sammlung von Büchern Adalbert Stifters. Zunächst einmal dachte man, es würde sich um den Inhalt von 10 Bücherkisten handeln, sogenannte Solo-Kisten, genannt nach der Marke der berühmten Zündholzfirma. Der Zusammenhang mit Stifte wurde verworfen, der Fall nicht geklärt, woraufhin die besagte Sammlung fast 20 Jahre später in der Kartause Mauerbach landete, wo sogenanntes herrenloses Gut vom Bundesdenkmalamt eingelagert wurde. Diesen Schandfleck würde es vielleicht heute noch geben, wie man die Lage in Österreich kennt, wenn es wie im Jahr 1984 durch den Artikel eines amerikanischen Kunsthistorikers keinen öffentlichen Druck gegeben hätte. 1969 wurde in der amtlichen, das ist der Simon Wiesenthal auch hier beteiligt, 1969 wurde in der amtlichen Wiener Zeitung Inventarlisten von Mauerbach veröffentlicht und ehemalige Besitzer somit aufgefordert, sich zu melden und Beweise für den Besitz beizulegen. Heute ist es ganz anders. Gewiss eine halbherzige Maßnahme, aber nicht untypisch für das Verhalten der Republik in solchen Angelegenheiten bis 1998. Es wundert nicht, dass das Bundesdenkmalamt auf der Webseite der Kartause diese historische Episode heute mit keinem Wort erwähnt. 26 Jahre nach der Veröffentlichung in der Wiener Zeitung verschaffte sich die Republik Österreich die Exponate vom Hals. Ich habe versucht, eine neutrale Formulierung für diesen Vorgang, also verschaffte sich vom Hals, und übergab sie an die israelitische Kultusgemeinde. Natürlich auch heute eine sehr bequeme Lösung, auch nicht immer die richtige. 51 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, im Oktober 1996, wurden sie vom Auktionshaus Christie's in Wien versteigert. Die Theatralie-Sammlung, die einst für die Führerbibliothek in Linz bestimmt war, wurde vom Don Juan-Archiv in Wien erworben. Das ist ein privates Archiv in Wien, also im Gegensatz zu den verschiedenen anderen universitären Organisationen. Nach und nach gelang es der wissenschaftlichen Bearbeiterin des Bestandes, die Herkunft zu klären. Wie die Website des Archivs verrät, wird diese Sammlung derzeit digitalisiert und somit scheint ein kurioser Fall für die Provenienzforschung sein Ende zu finden. Die Nationalbibliothek war auch an der größten Büchervernichtungsaktion der NS-Zeit in Österreich in zweifacher Weise beteiligt. Es ist heute am Vormittag auch von Büchervernichtung die Rede gewesen und wie viel es gewesen sein könnte, ich weiß nicht, ob man es überhaupt abschätzen kann. Stichwort Bücherverwertungsstelle. Diese nahm am 1. September 1938 in der ehemaligen, inzwischen gelehrten Großloge der Freimaurer in der Dorotheergasse Nummer 12 ihren Betrieb auf. Zum Leiter ernannt wurde nicht ein verdienter Parteigenosse, wie sonst üblich, sondern ein erfahrener Bibliothekar aus Leipzig namens Albert Paust. Er geriet allerdings bald zwischen die Mühlsteine des Propagandaministeriums und des Reichssicherheitshauptamtes bzw. der Gestapo. Alle kämpften um die Hoheit. Die Stelle des Reichspropagandaamtes in Wien hatte die Aufgabe, geschätzte 2 Millionen Bücher, unerwünschter Literatur aus Verlagslagern, Antiquariaten, Buchhandlungen bzw. von Auslieferungen etc. zu erfassen. Nur zum Vergleich, die Druckschriftensammlung der NB hatte zu dieser Zeit bloß 1,3 Millionen Bände. Als die Bücherverwertungsstelle im Mai 1939 Bilanz zog, hatte man immerhin 644.000 Bände, das waren zum überwiegenden Teil verlagsneue Bücher, erfasst und 2 Drittel davon makuliert. Die NB war Beteiligte und Nutznießerin. Dafür, dass er Räume in der Hofburg zur Verfügung stellte, durfte Paul Heigl nach Herzenslust Bücher für seine Bibliothek heraussuchen. Jetzt zum letzten Punkt. Wie schon angedeutet, konnte die Nationalbibliothek ihren Bestand sowohl durch passive als auch durch aktive Erwerbungen vermehren. Stichwort Triest und organisierter Bücherraub. In der Hausgeschichte von Tränkler wird man vergeblich nach dem Ort oder nach dem Wort Triest suchen. Denn Tränkler war im Auftrag Heigls in Triest, um die in der großen Synagoge gestapelten, von der örtlichen Bevölkerung geraubten Bücher zu sichten und Werke für die Nationalbibliothek auszuwählen. Heigl, der in Triest maturiert hatte, war vom Kärntner Gauleiter Rainer mit der Durchführung des Raubes beauftragt worden. Und es ist nicht überraschend, dass er im Zuge dieser Aktion mehrere Fahrten an die Adria unternahm. Während die Nationalbibliothek erste Wahl hatte und eine unbestimmbare Anzahl von Objekten nach Wien transportiert wurde, war Heigl höchstpersönlich für die Verteilung der Beute hier vornehmlich an Institutionen in Kärnten verantwortlich. Obwohl nachweisbar, wissen diese Institutionen in Kärnten heute nichts mehr davon. Und die Bibliotheksdirektion in Wien hat nach dem Zweiten Weltkrieg nicht den geringsten Versuch unternommen, geraubte Bücher aus Triest ihren rechtmäßigen Besitzern zukommen zu lassen oder gar die namentlich genannten Besitzer ausfindig zu machen. Manche dieser Bücher und Karten wurden erst vor wenigen Jahren im Rahmen der Provenienzforschung im Bestand der Bibliothek entdeckt. Zum Schluss möchte ich kurz von einer kuriosen Erfahrung berichten, die ich vor einigen, wenn man die Geschichte der Bibliothek recherchiert, macht, hat man wirklich manchmal kuriose Erfahrungen, die ich im Zusammenhang mit den in Kärnten verteilten Raubgut aus Triest machte. Aufgrund eines Zeitungsinterviews zum Thema Geschichte der Nationalbibliothek bzw. geraubte Bücher aus Triest in der kleinen Zeitung Klagenfurt meldete sich ein gewisser Viktor Carus per Mail bei mir. Carus geschrieben C-A-R-U-S, Viktor Carus. Diesen Namen und die dazugehörige E-Mail-Adresse victor.carus@gmx.at entnahm er, wie ich feststellte, einem Buch in seiner Wohnzimmerbibliothek. Carus war nämlich Herausgeber und Übersetzer Charles Darwins. Auf einem Flohmarkt hatte unser Carus in den 1970er oder 1980er Jahren einige Bücher gekauft, die Heigl an eine befreundete Institution in Kärnten verteilt hatte. Die entsprechenden Listen haben wir im Archiv der jüdischen Gemeinde in Triest entdeckt. Wie auch immer, dem Unbekannten in Kärnten plagte das Gewissen. Er wollte die Bücher partout nicht mehr in seiner Bibliothek, nicht mehr in seinem Wohnzimmer haben. Und er bat mich anonym, siehe Viktor Carus, um Rat. Er ließ sich nicht mit dem Argument trösten, ihn treffe keine Schuld. Oder wäre nicht verpflichtet, die Bücher herzugeben. Er gab nicht auf. Ich habe dann vorgeschlagen, er möge die Bücher an das Jüdische Museum in Wien schicken, was er wieder völlig anonym in einem tat. Das Museum schickte die Bücher an die jüdische Gemeinde in Triest, wofür diese sich herzlich bedankte. Damit war der Fall von ungezwungener Restitution erledigt. Dankeschön.